DW Menschen und Märkte.
Gewinn der Deutschen Bank schmilzt dahin. Der starke Euro wird für Linde zum Problem. Und Start-ups inszenieren sich in Berlin. Das sind Themen unseres heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Anleger und Medien sind seit Wochen auf schwache Zahlen bei Deutschlands größtem Geldhaus vorbereitet. Grund sind vor allem Rückstellungen für juristische Altlasten. Doch dass die Gewinne bei der Deutschen Bank fast vollständig aufgezehrt wurden, damit hatte keiner gerechnet. Aus Frankfurt berichtet Brigitte Scholtes.
Mit einem Einbruch des Gewinns nach Steuern um 94% auf mickrige 51 Millionen Euro hatte wohl kaum jemand gerechnet. Der Grund: schwache Geschäfte im Investmentbanking, vor allem aber weiter hohe Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten wie die Zinsmanipulationen, Wertpapierverkäufe und die Insolvenz des Medienkonzerns Kirch. Zwischen Juli und September legte die Bank dafür weitere 1,2 Milliarden Euro zurück. Damit liegt die Vorsorge dafür nun bei gut 4 Milliarden Euro. Andrew Jain, Co-Chef der Deutschen Bank, erläuterte das heute Morgen in einer Telefonkonferenz.
This contributed to a lower quarterly result.
Das hat zu einem niedrigeren Quartalsergebnis beigetragen. In einigen Angelegenheiten kooperieren wir und hoffen auf eine Beilegung der Streitigkeiten in naher Zukunft. In anderen werden wir uns jedoch zur Wehr setzen.
We will defend ourselves.
Die Rückstellungen haben auch die sogenannte harte Kernkapitalquote von 10 auf nun 9,7% sinken lassen. Und das könnte noch nicht alles gewesen sein. Im schlimmsten Fall muss die Bank womöglich weitere 1,3 Milliarden Euro Belastungen schultern, für die sie bisher keine Vorkehrungen getroffen hat. Vor Steuern brach das Ergebnis im dritten Quartal sogar um 98% auf 18 Millionen Euro ein. Jane versuchte, die Anleger zu beschwichtigen. Diese Reise wird uns Geduld abverlangen. Wir sind auf dem Weg weiter mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Wir befinden uns in einer dynamischen Umgebung. Wir beobachten dies ganz genau. Aber wir bekräftigen unsere strategischen Annahmen. Wir arbeiten weiter systematisch an der Lösung der Rechtsstreitigkeiten und wir richten unsere Plattform auf nachhaltigen Erfolg aus. Wir bleiben unseren Zielen verpflichtet und sind sicher, dass wir diese erreichen werden. Denn die Deutsche Bank soll zu den Top-Banken weltweit gehören. Jane und Fitchen nehmen sich dazu bis 2015 Zeit. Immerhin bestätigte der Aufsichtsrat heute die Bestellung, auch von Co-Chef Jürgen Fitchen, bis Ende März 2017.
Trotz Gewinneinbruch wird das Führungsduo bei der Deutschen Bank gestärkt. Das war ein Bericht von Brigitte Scholtes. Das Vertrauen in die europäische Gemeinschaftswährung kehrt zurück. Das kann man an dem steigenden Kurs des Euro ablesen. Er wird im Vergleich zum Dollar immer teurer, auch weil die US-Notenbank einen Rückzieher gemacht hat aus dem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Den deutschen Unternehmen ist der neuerliche Aufstieg des Euro gar nicht recht, denn er schmälert den Gewinn der exportorientierten deutschen Firmen. So muss der Industriegasekonzern Linde sein Gewinnziel für das Jahr 2013 senken. Michael Watzke berichtet.
Wer Wolfgang Reitzle zu sehr reizt, erlebt schnell einen gereizten Linde-Chef.
Also weiß ich auch gar nicht, weshalb ich mich jetzt hier rechtfertigen soll, dass ich möglicherweise in den Aufsichtsrat gehe. Das lassen Sie mal die Investoren und den Aufsichtsrat entscheiden.
Der 64-jährige Reitzle tritt im Frühjahr 2014 als Vorstandsvorsitzender von Linde zurück, will jedoch möglichst bald Aufsichtsratschef des Münchner Gaseherstellers werden, wenn die Investoren mitspielen.
Die hätten es sogar, kann ich Ihnen ganz offen sagen, sehr gerne gesehen, wenn ich gleich in den Aufsichtsrat gegangen wäre. Ich stehe ja aus deren Sicht nicht für einen Underperformer, um es auch mal klar zu sagen.
Reitzle will allerdings nicht gegen die sogenannte Abkühlphase verstoßen, eine vom Gesetzgeber empfohlene Anstandsruhepause von 2 Jahren.
Ich halte die Cooling Off ein. Punkt. Seien Sie auch nicht überrascht, wenn ich vielleicht ganz von Ihrem Radarschirm ab Mitte nächsten Jahres verschwinden werde.
Für seinen Nachfolger, den früheren BASF-Manager Wolfgang Büchele, hat Reitzle das Haus Linde allerdings hervorragend bestellt, auch wenn der erfolgsverwöhnte DAX-Konzern heute die Gewinnerwartungen für das laufende Jahr ein wenig herunterschrauben musste, denn Linde leidet unter einem immer stärkeren Euro.
Um Ihnen den Einfluss der Währungskursveränderungen zu verdeutlichen, bezogen auf den Umsatz haben diese Effekte über 400 Millionen Euro ausgemacht. Das heißt, wären die Wechselkurse im Vergleich zum Vorjahr nur mal gleich geblieben, hätten wir einen Umsatzplus von 12,7% erzielt.
So sind es nur 8,5% Umsatzsteigerung im dritten Quartal. Und am Ende des Jahres erwartet Reitzle nun nicht mehr mindestens, sondern nur noch rund 4 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern.
Das sollten Sie eigentlich als stramme Leistung ansehen. So sehe ich es jedenfalls aus intimer Kenntnis der internen Situation.
Gut läuft bei Linde das Geschäft in Amerika. Die US-Tochter Lincare, ein Medizinunternehmen, entwickelt sich hervorragend. Und der Fracking-Boom in den Vereinigten Staaten hilft auch dem Geschäft des Gasspezialisten Linde. Die Münchner wollen in Texas eine neue Luftzerlegungsanlage und einen Vergaserstrang errichten.
Diese Projekte sind mit Investitionen von mehr als 200 Millionen US-Dollar verbunden. Und was schön ist, wir stärken damit unsere Position als führender Synthesegasanbieter in dieser Region.
Stark ist Linde auch in Asien und im Nahen Osten, während Reitzle den europäischen Markt eher mit Sorge betrachtet. Da 91% des Umsatzes von Linde im Ausland stattfinden, ist die Weltkonjunktur für das Unternehmen besonders wichtig. Deshalb ist der scheidende Linde-Chef in seinen Prognosen vorsichtig. Bis 2016 könne das Unternehmen ein operatives Ergebnis von 5 Milliarden Euro erreichen, so Reitzle, wenn sich die Wechselkurse nicht noch schlechter entwickeln.
Der starke Euro bremst das Wachstum von Linde, darüber berichtete Michael Watzke. Als in der Redaktion die Meldung über eine internationale Technologiekonferenz in Berlin ankam, haben wir zweimal lesen müssen, was da eigentlich gemeint ist. Da war die Rede von einer Allee der Start-ups, die in ein Battlefield mündet. Davor sollte es einen Hackathon geben und anschließend Fireside Talks. Hä? Dachte sich Matthias Böhlinger und ist mal hingegangen, um nachzusehen, was das sein soll.
Auf dem Schlachtfeld herrscht Ordnung. Genau 15 Minuten hat jeder Kämpfer hier, um seine Schlacht zu gewinnen. Auch die Kämpfe, um die es geht, haben gar nichts Martialisches an sich. Vielmehr gleichen sie einem Bewerbungsgespräch, in dem Betriebswirtschaft, Technik und der Background der Bewerber abgefragt werden. Auf dem Battlefield wird ein Gründungszuschuss an innovative Unternehmen vergeben. Ein elektronisches Fahrradschloss mit Alarmanlage und GPS konkurriert mit neuen Konzepten zur Datenverwaltung oder einer Herzfrequenzmesser-App für das Smartphone. Dass die eher brave Veranstaltung so einen martialischen Namen trägt, ist Programm. Sie ist Teil der Technologiekonferenz Disrupt, was man mit sprengt oder zerstört übersetzen kann. Das sei sogar ein wenig ernst gemeint, sagt Mike Butcher, Redakteur des Technikblogs TechCrunch.
Wenn man ein altes, großes, altmodisches Geschäft da draußen ist, das viel zu verlieren hat, dann muss man wirklich Angst haben. Aber für uns ist es wahnsinnig spannend. Wir finden es toll, alle hier zusammenzubekommen und über all die neuen Firmen im Ökosystem zu sprechen.
TechCrunch gehört zum Internetkonzern AOL und ist der Veranstalter dieser Konferenz für Technologie-Startups. 15 Unternehmen konkurrieren auf dem Battlefield. Daneben haben einige Dutzend junge Technologie-Startups Gelegenheit, sich wie auf einer Messe zu präsentieren. Eine Londoner Firma namens Rowley hat einen Synthesizer aufgestellt, der je nach Fingerhaltung unterschiedliche Klangfarben produziert. Daneben bietet ein Unternehmen namens Bergcloud einen kleinen Internet-Ausdrucker an, der automatisch den aktuellen Kalender oder die Lieblingstweets auf Kassenzettel großen Papierstreifen ausdruckt. Und Jonathan Russ Friedman hofft, mit seiner Firma Canno Geld zu verdienen, die Computer herstellt, die der Nutzer selbst zusammenbauen und programmieren muss. Die Zielgruppe? Kinder.
Kinder wollen ausprobieren, lernen und spielen. Wir geben ihnen einen Bausatz, mit dem sie ihre eigenen Spiele schreiben können, ihre eigenen Töne produzieren oder ihre eigenen Drohnen steuern. Das Ganze fühlt sich mehr wie ein Spiel an und nicht wie ein Computer.
So verspielt sind hier längst nicht alle Anbieter. Wer durch die Anbieterreihen geht, findet für fast alle Bereiche des Lebens etwas. Eine Firma namens Smartlaw will das Anwaltsgespräch digitalisieren. Per Eingabemaske im Netz soll der Internetnutzer rechtssichere Arbeits- oder Mietverträge gestalten können. Und To See You Again aus Israel will eine Lösung für alle gefunden haben, die die Liebe auf den ersten Blick treffen und dann zu schüchtern sind, um sie anzusprechen. Auf ihrer Seite kann man den Ort der Begegnung eingeben. Dann muss man nur noch hoffen, dass der oder die andere das Gleiche getan hat. erklärt der Gründer Mark Dahan.
It's worldwide.
Das funktioniert weltweit und in den konservativen, aufstrebenden Ländern, wo es nicht erlaubt ist, dass sich Liebende treffen, wird unsere Anwendung eine Lösung sein.
To see you again will be a solution.
Erfolgreich verkuppelt hat das Portal allerdings noch niemanden. Es geht am Tag der Konferenz an den Start. Die Disrupt findet zum ersten Mal in Europa statt, in der Arena, einer ehemaligen Industriehalle in Berlin. Keiner der internationalen Teilnehmer vergisst im Gespräch zu erwähnen, dass die deutsche Hauptstadt einer der spannendsten Orte für kreative Technologieunternehmen ist. Für die Teilnehmer wäre das auch eine tolle Gelegenheit, um sich ein wenig in der Gründerszene der Stadt umzusehen. Wäre, wenn die Zeit denn da wäre, sagt Jonathan Russ Friedman, der Mann mit den Computern zum Selberbasteln.
Es sind einige sehr konzentrierte Tage, an denen alle hier auf der Konferenz sind. Vielleicht gibt es ein paar Veranstaltungen am Abend, aber alles steht doch im Zusammenhang mit der Konferenz.
Auch im nächsten Jahr soll die Messe wieder in Europa stattfinden. Ob das wieder in Berlin sein wird, ist allerdings längst noch nicht ausgemacht.
Das war Matthias Böhlinger über eine Start-ups-Inszenierung in Berlin. Damit endet unser Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lea Klug in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon verabschieden sich.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.